The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen sommerlichen Tag. Heute ist Dienstag, der 30. April. Bad Lobenstein am 7. Dezember 2022. Der Tag ist noch nicht angebrochen, als Dutzende Beamte, schwer bewaffnet, sich an das Jagdschloss Weidmannsheil heranpirschen. Es ist nicht das Schloss von Huibu.
Ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
Es ist das Schloss von Heinrich dem 8., Prinz Reuß, dem Protagonisten eines Gruselkabinetts aus selbsternannten Reichsbürgern. Für die Reichsbürger gibt es die Bundesrepublik eigentlich gar nicht.
Das Deutsche Reich von 1871 existiere immer noch. Die Bundesrepublik sei gar kein Staat.
Die BRD, sagen sie, sei eine Firma, die die Deutschen unterdrücken und vernichten will. Daher bezahlen Reichsbürger freiwillig auch keine Steuern, keine Bußgelder und basteln sich ihren eigenen Reichsbürgerpersonalausweis. Arte, der Fernsehsender, hat die wütende Marktplatzrede so eines Reichsbürgers verfolgt.
Das Allerschlimmste, was jedenfalls die Menschheit in Mitteleuropa erlebt hat, ist die Bezeichnung, hat einen Markennamen, BRD. Und das ist das Schlimmste, was wir so tief und im Herzen ablehnen wie nur was. Weil wir wollen diese Fremdverwaltung nicht. Runter damit! Weg vom deutschen Boden! Weg, weiche von mir! Boah, weg!
An diesem frühen Wintermorgen, also im Dezember 2022, und damit sind wir wieder zurück im Schloss Weidmannsheil. An diesem Dezember-Wintermorgen wird die Polizei 25 Verdächtige um Prinz Reuß festnehmen und sie wird sehr viele Waffen finden. Was war da los? Matthes Haug ist für die Reichsbürger ein wichtiger Theoretiker. Er hat auf Schloss Weidmannsheil einen Vortrag gehalten.
So habe ich dann eine Nationalversammlung einberufen 2003 und an dieser Nationalversammlung tauchten tatsächlich zwei amerikanische Jeeps auf und Polizei der BRD war auch vorhanden. Das sei schön, also jetzt ist was in Gang gekommen. Das war eigentlich immer meine Motivation, mein Ansporn, dass ich einen Schneeball in Gang bringe.
Sie alle fabulieren sich die Monarchie herbei und sind bereit, diese Vision Deutschland, ein Land der Monarchisten, gewaltsam in die Tat umzusetzen. Auch Vertreter der Bundeswehr haben sich dieser Reichsbürgerfantasie angeschlossen, berichtet der SWR.
Mehrere Ex-Offiziere und Soldaten der Bundeswehr haben in der Gruppe einen militärischen Flügel gegründet. Die Absicht sei gewesen, das politische System zu zerstören und Deutschland wieder in ein Reich zurückzuversetzen, in den Grenzen von 1871. Dazu solle der Bundestag gestürmt werden. Man habe bis zu 300 sogenannte Heimatschutzkompanien gründen wollen. Der Plan sei, dass bewaffnete Einheiten überall im Land Menschen verhaften und töten sollen. Dafür sucht man kampfbereite Verbündete.
Gestern also hat ein Gerichtsprozess gegen 9 Mitglieder des militärischen Flügels dieser Reichsbürger begonnen. Der Prozess ist eines der größt angelegten Staatsschutzverfahren der Bundesrepublik. Das finden manche dann doch übertrieben. Die Fantasien der Reichsbürger klingen so skurril, sagen sie, dass es nahe liegt, sie einfach als schrullige Rentnerbande abzutun. Na ja, der Präsident des Verfassungsschutzes, also unser Inlandsgeheimdienst und auch der Generalbundesanwalt sind da ganz anderer Meinung. Sie denken, so berichtet das auch die Tagesschau, das sei durchaus realistisch.
Dafür sprechen aus Sicht der Ankläger das große, riesige Waffenarsenal, das gefunden wurde, die militärische Ausbildung. Es sei auch, sagen die Ankläger, im Bundestag teilweise schon Örtlichkeiten ausspioniert worden.
Auch wenn es sich um Spinner handeln sollte, Spinner, die bereit sind, in den Bundestag hinein sich schleusen zu lassen und dann aus Maschinengewehren die Regierung zu erschießen, sind zwar immer noch Spinner und dennoch für die Bundesrepublik, für das gesellschaftliche, das politische Leben brandgefährlich. Also, ich glaube, dass die Behörden guten Grund hatten, diese schweren Jungs festzusetzen. Diese Angeklagten präsentierten sich gestern selbstbewusst und in bester, und sei es auch gespielter Laune. Vielleicht müsste nur so als Idee diesen Herren nicht nach der gültigen Rechtsprechung der Prozess gemacht werden, sondern nach der Rechtsprechung des Jahres 1871. Da nämlich wartete auf Putschisten, Staatsfeinde und Kaisermörder nicht der Rechtsstaat, sondern die Todesstrafe. Vielleicht sollte man es auch dem Beschuldigten selbst überlassen, nach welchem Recht sie gerne bestraft werden möchten. Nach dem Recht von 2024 oder dem von 1871. Wahrscheinlich wäre dann der ganze Spuk mit den Reichsbürgern schnell vorbei. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Herbert Diess, dem ehemaligen Vorstandschef von Volkswagen. Und wir sprechen über den Übergang ins Zeitalter der Elektromobilität.
Der Wandel wird 20, 25 Jahre dauern, vielleicht weltweit sogar 30.
Außerdem sagt uns unsere Börsenreporterin Anne Schwedt, wie die Wall Street gestern in diese Woche gestartet ist. Und wir wissen, wie ein Supermarkt in Bremen durch eine ziemlich einfache Maßnahme zum beliebten Single-Treffpunkt werden möchte. Und dann, ja, dann staunen wir. Wir staunen über eine Europameisterschaft, die ziemlich robuste Stimmbänder und ein tierisch gutes Einfühlungsvermögen erfordert. Die Autohändler klagen in Deutschland und sie klagen über das Elektromobil, wie hier Andreas Voss aus Schleswig-Holstein in einem Beitrag auf Sat.1.
Wir sprechen natürlich täglich mit den Kunden und da ist die Verunsicherung, wie es weitergeht mit den Elektroautos. Kommt das Verbot der Verbrenner wirklich? Setzt ihr Elektroauto durch? Ladeinfrastruktur ist da natürlich ein Thema und es ist viel Unsicherheit in der Kundschaft.
Sein Kollege Guido Bettenhausen aus Aachen hat auch schon die Schuldigen ausgemacht am verloren gegangenen Interesse für das E-Auto.
Für mich hat die Politik eindeutig Schuld, weil die staatliche Förderung ist gestrichen worden. Demnach haben die Kunden natürlich gar kein Interesse mehr. Die kaufen einen Verbrenner oder bei mir läuft auch momentan auch der Diesel wieder gut,
sagt er hier dem ZDF. Im März 2024 wurden nur knapp 30.000 E-Autos zugelassen. Das sind ein Drittel weniger im Vergleich zum März vor einem Jahr. Woran liegt das? Dieser Rückgang des Zuwachses bei der Elektromobilität? Viele dachten, jetzt geht's doch erst so richtig los. Ist tatsächlich nur die Ampel schuld mit der gestrichenen Kaufprämie? Woher kommt eigentlich diese grundsätzliche Unsicherheit beim Kunden? Ein Thema ist sicherlich der schleppende Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Erst gestern hat der Europäische Autoherstellerverband gewarnt, dass momentan jährlich in der Europäischen Union fast 300.000 Ladesäulen zu wenig installiert werden. Daher hat es mich gefreut, dass Herbert Diess hier an Bord der Pioneer One vorbeigeschaut hat. Der ehemalige CEO von VW ist ein glühender Fan der Elektromobilität. Seine Fokussierung auf die Elektromobilität bei VW wurde damals Konzernstrategie und wird seit seinem Abschied allerdings vom Nachfolger deutlich relativiert. Mit Herbert Diess habe ich über die aktuellen Problemfelder rund um das Thema Elektromobilität gesprochen. Mal hören, was der Mann, ein Experte seines Faches, uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herbert Diess.
Grüße, Herr Steingart.
Irgendwas läuft mit der Elektromobilität nicht ganz so wie geplant. Es sind nur 2% auf deutschen Straßen mit Elektroautos unterwegs und die Zuwachsraten sind enttäuschend, um nicht zu sagen rückläufig. Was ist da los?
Ja, da gibt es natürlich in Deutschland viele Gründe. Weltweit wächst stark. In China haben wir jetzt 40%, Norwegen 80-90%. Deutschland hängt zurück, aber wir haben auch einen Verkehrsminister, der sagt, lass uns auf die E-Fuels warten.
Na gut, von den 1,4 Milliarden Autos weltweit ist der Verbrenneranteil, würde ich sagen, irgendwo bei 99%.
In der Gegend auf jeden Fall.
Also ist doch Wahnsinn, für ein Automobilland dann auf die Elektromobilität zu setzen, inklusive Verbrennerverbot, oder nicht?
Ja, im Hier und Heute sich zu orientieren, wäre vielleicht auch ein Fehler, na, weil die Welt verändert sich schon. Der größte Markt ist China, der verändert sich am schnellsten. Bei Amerika wissen wir es nicht genau, was
ausgerechnet
passiert.
In Amerika, die spielen ja, die Deutschen keine Rolle. Keine Rolle. Auch Volkswagen ist mit 3% bei den Verkaufen im Elektrobereich wirklich ein Nischenplayer geworden.
Nee, Volkswagen ist Nummer 3 in der Welt, nach Tesla BYD und das ist eine ansehnliche Position.
Na gut, also in Deutschland jedenfalls läuft es nicht so, weltweit durchwachsen, würde ich sagen. War das ein Fehler, sich auf 35 in diesem Automobilkontinent so festzulegen?
Ja, ich glaube schon, diese Jahreszahl 35 hatten wir damals auch sehr kritisch diskutiert, weil der Wandel einfach, und Sie beschreiben das ja, sehr weitreichend ist. Man braucht die Rohstoffe, da müssen neue Minen geschaffen werden, die Fabriken. Ich hatte den Engpass eher vermutet bei der Batterieausrüstung vor allem. Den wird es auch nochmal geben. Die Rohstoffe gibt es momentan im Überfluss. Da wird es unterschiedliche Engpässe geben in der Zeit, aber wir müssen uns einfach darauf einstellen, der Wandel wird 20, 25 Jahre dauern, vielleicht weltweit sogar 30.
Also keine starre Grenze.
Und dafür würde ich sagen, läuft es eigentlich weltweit fast einen Tick besser, als ich gedacht habe. Ne? Vor allem, wenn man China einbezieht, größter Automobilmarkt der Welt.
Also Sie sagen, es ist nicht schlimm, wenn der 2035, das war ja ohnehin ein fiktives Datum.
Das 2035 hielt ich damals für sehr ambitioniert, für überambitioniert. Ich habe es damals nicht kritisiert, weil man natürlich auch mit so einem Anker dem Kunden auch eine Orientierung gibt. Ne? Es ist jetzt noch vielleicht ein Verbrenner, zwei Verbrenner und dann ist Schluss. Man gibt ein eindeutiges Signal. Aber dass es nicht zu halten sein wird, habe ich damals eigentlich schon vermutet.
Der Markt gibt ja doch das Signal, dass der Kunde so ganz freiwillig nicht umsteigt. Jedenfalls nicht so umsteigt, ich sag mal, wie wir beide vom Schnurtelefon damals der Deutschen Post auf das Handy. Da sind wir lustvoll alle umgestiegen. So scheint sich das hier nicht zu vollziehen, oder?
Ja, das kann man nicht vergleichen. Ein Automobil ist ein Investitionsgut. Restwerte spielen eine Rolle. Wir haben einen starken Preisverfall. Wir sind am Anfang von der Technologie. Die verbessert sich schnell. Die Autos werden schnell auch besser. Schnellere Ladezeiten, kostengünstiger. Also ich glaube, das zu erwarten, dass es so schnell, viele hatten das erwartet, dass es so schnell wechselt wie ein Mobiltelefon, ich nicht. Ich finde, wir sind da ganz ordentlich unterwegs, kommt viele Innovationen dazu. In Deutschland jetzt ein bisschen langsamer, das finde ich schade, weil wir damit natürlich die Chance verlieren, ein Leitmarkt für diese neue Technologie zu sein. Wir sind ein Leitmarkt für Premiumfahrzeuge. Wir sind da fast eine uneinnehmbare Festung. Wenn der Leitmarkt für Elektroautos China wird, was voraussichtlich so sein wird, dann haben wir da einen strategischen Nachteil.
Warum ist das in Deutschland so? Welche Rolle spielt die Politik dabei?
Ja, wir sind nicht eindeutig. Ne? Wir öffnen, bremsen, beschleunigen, Incentives zusätzlich wieder abschalten. Das verunsichert die Kunden. Und da kann man natürlich nicht erwarten. Ich glaube, es ist für die Industrie auch schlecht.
Hatten Sie damit gerechnet, dass eine grüne Regierung, mit grüner Regierung, einen Incentive, der fest zugesagt war, übers Wochenende kippt?
Ja, ich sag mal, wenn man in der Automobilindustrie über einen längeren Zeitraum ist, dann weiß man, dass politische Entscheidungen nicht so nachhaltig und stabil sind. Man muss sich immer flexibel aufstellen. Deswegen haben die deutschen Automobilhersteller ja durchgehend auch noch tolle Verbrenner, die jetzt kommen, auch VW mit einem großen Verbrennerspektrum. Ich glaube, es wäre ein Fehler, sich auf die Politik zu verlassen.
Viele sagen auch, es war ein Fehler, auch in Ihrer Zeit, sich so stark auf Elektromobilität zu fokussieren, weil die Politik, haben Sie genannt, weil es ein stark regulierter Markt ist und der Kunde eben nicht mit Hurra auf Elektromobilität aufspringt. Auch vielleicht, weil das zum Teil nicht kann, es ist immer noch sehr teuer.
Ja, das ist richtig. Was war unser Kalkül dahinter? Und was ist auch jetzt die Ratio, die Logik? Das sind im Wesentlichen die Flottengesetze eher in Europa. Und um nach den Flottengesetzen 95 Gramm für die Flotte keine Strafzahlungen zu leisten, brauchte man eben einen Absatz von vielleicht 5, 6, 7% Elektrofahrzeugen. Das war das Ziel. Na, dass man dabei immer noch Verbrenner entwickelt und gute Verbrenner, ich glaube, das ist selbstverständlich. Das hat auch VW getan, so wie alle anderen. Es kommt jetzt ein neuer Schub.
Aber 2025, Elektro-only, das war doch schon Ihr Schlachtruf.
Überhaupt nicht. Natürlich mussten wir sagen, dass Elektro eine wirkliche Alternative ist. Na, dass das Zukunft hat und dass es die Zukunftstechnologie beschreibt. Ich glaube, das war ein wichtiges Signal zu setzen und es wird auch so sein. Dass dieser Umstieg lang dauert, war uns damals klar. Ich finde, dass er sogar eher einen Tick schneller läuft, als ich vermutet habe, weltweit. Und auch konsequenter. Ne? Wir haben Hersteller mittlerweile in Vietnam, in Indien zum Beispiel. Da passiert viel und China ist mit einer unglaublichen Dynamik unterwegs in dem Feld. Aber was ich noch anführen wollte ist, das wird durch im Wesentlichen der Anteil der Elektrofahrzeuge wird durch Regulierung festgelegt. weltweit.
Also nicht der Markt.
Das ist immer im Automobilbereich Regulierung. Die Leute fahren das, was günstig ist, was eben auch gefördert wird vom Staat. Wir haben immer noch einen hohen Dieselanteil hier in Deutschland, weil Diesel billig ist. Wir fördern Diesel mit 4 Milliarden, glaube ich, etwa noch im Jahr. Aber jetzt trotzdem zu dem Punkt, den ich loswerden wollte. Diese Regulierung war 2019 ein Step Change, 5-6% Elektroautos, was eine große Hürde war, was viele auch Kraft gekostet hat. Elektroautos oder Plug-in-Hybride für die Premium-Fahrzeughersteller. Und jetzt kommt die nächste Hürde, 25. Also ich erwarte schon, dass wir 25 dann, um die Flottenziele zu erreichen, müssen viele der europäischen Hersteller ihre Elektrofahrzeugabsätze fast verdoppeln.
Fast verdoppeln. Aber wie soll das gehen? Wie geht das in einem Markt?
Ah, die Tendenzen sind ja eigentlich sehr positiv. Die Rohstoffpreise fallen sehr stark für die Batterien. Die Batterien werden günstiger, die Fahrzeuge werden schnellladefähig. Das Ladenetzwerk wächst, obwohl sie es vorher bestritten haben. Ich kann bestätigen, ich stehe praktisch nirgends mit beim Elektroauto. Das Ladenetzwerk ist erschreckend. Da gibt es natürlich Problemzonen in den Städten, ne? wenn sie im Straßenpark an Laternen
parken. Wollte gerade sagen, in den Innenstädten.
Aber wir reden immer nur, das blenden wir aus, ne? Wir reden von 5-10% der Bevölkerung, 20%
ja. Irgendwann mal. Na gut, also jedenfalls der Markt, da muss schon noch was passieren. Tesla, ich will ja gar nicht gegen die Elektromobilität sprechen, aber ich will die Probleme. Nein, ich will die Probleme mit Ihnen erörtern. Zum Beispiel die Probleme, die auch für viele Aktionäre ganz real sind. Tesla hat fast die Hälfte seines Wertes verloren.
War vielleicht auch überbewertet und man muss schon sagen, dass Tesla auch Schwächen zeigt. Na, jetzt im Produktline-up sehr lange festhalten an den Modellen, wenig, ich sage jetzt mal zumindest ästhetische Innovationen, wenig Produktqualitätssteigerung, nur Software, das reicht eben auch nicht. Na, da muss sicherlich, um dann weiteres Wachstum zu erzeugen, braucht man mehr Modelle und auch vielleicht mehr Vielfalt.
Können wir uns denn bei alledem schon so sicher sein? Wir haben die Wasserstoffthematik, wir haben die batteriegetriebenen Fahrzeuge, wir haben die synthetischen Kraftstoffe, die E-Fuels, die manche als Alternative sehen. Also ist das Feld, würden Sie sagen, technologisch denn schon sortiert oder kämpfen da wirklich noch verschiedene Techniken um Ihren Marktanteil?
Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht falsch positioniere an der Stelle, weil natürlich Technologieoffenheit war immer der Fall. Es hat ja nie jemand gesagt, wir müssen Elektrofahrzeuge bauen, sondern es hat eben jeder Hersteller für sich entschieden, dass um die Flottenziele zu erreichen, weltweit das Elektrofahrzeug die beste Maßnahme ist, die kostengünstigste, die effizienteste, die auch dem Kunden am meisten Nutzen bringt. Und die wurde jetzt mal auf den Weg geschickt weltweit und die wächst natürlich sehr schnell. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal eine Technologie wie jetzt Brennstoffzelle, die einfach einen Kostennachteil hat und dann mit dem Wasserstoff auch einen extremen Effizienznachteil hat, dass die da nochmal rankommt.
Und die E-Fuels?
Wir müssten ja den Sonnenstrom irgendwo umwandeln, dann in die E-Fuels. Man braucht etwa 6-mal so viel Solarfläche oder Windmühlen, um die gleiche Reichweite oder Ladung in einem Elektrofahrzeug zu erzielen. Das ist einfach so ein großer Nachteil. Wohl wissend, dass die Erzeugung der erneuerbaren Energien sehr günstig wird. Erneuerbare Energien werden sehr, sehr günstig sein. Solarstrom kostet heute in Ländern mit einem hohen hohen Sonneneinstrahlung noch 1,5-2 Cent, ne, und ist damit günstiger als Kohle. Also wohl wissend, dass das passiert, bleibt dennoch dieser Wirkungsgradverlust, sodass ich dem in den Nischen sicherlich eine Chance gebe. Ne? Der einzelne Sportwagenfahrer hat vielleicht schon auch noch Lust auf den Klang zu hören und lässt sich das auch was kosten. Wird es in der Massenmotorisierung sich umsetzen, das kann man heute nicht sehen. Gut. Zumal auch die Firmen, die das eigentlich tun müssten, ja, und die Motivation hätten, also die großen Erdölkonzerne, eigentlich nichts in der Richtung.
Die sind sehr zurückhaltend. Das heißt, Bottomline, Herr DSW, ist Ihr Blick heute auf die deutsche Automobilindustrie, Ihre Überlebensfähigkeit, Ihre Vitalität, wie sind Sie gestimmt?
Ja, ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, die Chinesen werden an vielen Stellen überschätzt. Ich fahre die Autos regelmäßig, ich kenne die Unternehmen. Die tun sich schwer, eine Marke aufzubauen, Vertriebsnetz aufzubauen, Vertrauen in eine Marke aufzubauen. Die Wachstumschancen oder die Wachstumsraten, die wir sehen, sind gering hier. Also da haben wir schon eine gute Chance. Und die Lösungsformel heißt eigentlich, die deutschen Hersteller, das chinesische Ökosystem mitzunutzen, die Geschwindigkeit, die Skalen, um dann am Weltmarkt engagiert zu sein. Das tun alle, deutschen Hersteller. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass die auch, und im Premium-Segment ist aus meiner Sicht das Rennen noch vollständig offen. Von daher rechne ich der deutschen Automobilindustrie gute Chancen ein.
Das heißt, wir überschätzen China.
Wir überschätzen China und wir unterschätzen es. Wir überschätzen es im System. Das System ist ein rückwärtsgewandtes, kommunistisches Planwirtschaftssystem und es entwickelt sich Richtung Mechanismen, wie wir es in der DDR kannten, rückwärts. Was wir immer noch unterschätzen aus deutscher Perspektive ist die Größe, die Dynamik, die Bevölkerung, die unglaublich leistungswillig ist und auch zukunftsoffen ist und die auch jeder in China will seinen sozialen Status verbessern, seinen Vermögensstand verbessern. Diese Schaffenskraft, die, glaube ich, unterschätzen wir immer noch.
Ja, vielen Dank, Herbert Diess, für diesen Blick auf die Welt, auf die Automobilindustrie, auf China. Ich glaube, wir haben es einmal umrundet. Vielen Dank. So war das früher in der Hitparade.
Weiter mit dem Spitzenreiter im vergangenen Monat und auch in diesem Monat September, der Ohrwurm dieses Jahres. La Paloma Blanca, deutsche Fassung, Nina und Mike zum zweiten Mal auf eins. Vorgestellt dazu, also dreimal dabei gewesen, ausgeschieden mit diesem Titel.
Dreimal dabei gewesen, erst dann bitte nicht wieder wählen. Bei Nina und Mike ging es gerecht zu, bei Gabor und Chelsea geht das nicht ganz so gerecht zu. Wir haben im vergangenen Jahr ja mit diesem Pioneer-Podcast den Publikumspreis gewonnen in der Kategorie Nachrichten und Politik. Die Freude war groß.
Publikumspreis Nachrichten und Politik 2023, The Pioneer Briefing, ein Publikumspreis. Das heißt, diesen Preis haben wir Ihnen zu verdanken. Da ist das Ding! Dankeschön! Das sind Sie jeden Morgen. Vielen Dank dafür.
Als wir uns dann dieses Jahr wieder bewerben wollten, da hieß es von der Jury, sorry, wer einmal gewonnen hat, der muss beim nächsten Mal aussetzen. Das heißt, der Pioneer Podcast ist in diesem Jahr nicht dabei. Er ist verboten. Er darf an dem Voting gar nicht teilhaben. Jetzt könnte man sich ärgern, aber das tun wir nicht, sondern wir wehren uns einfach, indem wir uns bewerben. Und zwar mit einem ganz anderen, famosen Produkt in der Kategorie Beste Information. Und zwar mit einem anderen Pioneer-Podcast, der da heißt Die Schattenmächte, die geheimnisvollsten Firmen der Welt.
Herzlich willkommen im Namen des Pioneer-Podcast-Teams zu diesem Einblick in eine ganz besondere Reise. Vergangenen Sommer haben wir gemeinsam ein Audio-Abenteuer gewagt, das uns hinter die Fassaden von Unternehmen geführt hat, die allesamt milliardenschwer sind, aber in Grenzbereichen agieren. Dort, wo das Licht endet.
Schattenmächte.
Gazprom.
TikTok. Lockheed Martin.
Rolex.
Neuralink.
BlackRock.
TSMC.
Saudi Aramco.
Alibaba.
Ein Pioneer Original.
Also, kurz und gut, ich will sagen, wir lassen uns das gemeinsam nicht bieten. Zeigen Sie eine ähnlich große Abstimmungsfreude wie im vergangenen Jahr. Lassen Sie uns das Ding einfach wiederholen für die Pioneers. Kostet Sie, ich würde sagen, 20 Sekunden. Sie finden den Link zur Abstimmung für die Schattenmächte von The Pioneer in der Beschreibung dieses Podcasts. Los geht's!
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß natürlich niemand besser als unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, wir haben uns ja gestern schon kurz über Elon Musk unterhalten. Der ist ja derzeit in Peking. Aber wie hat die Tesla-Aktie eigentlich am Montag auf diesen Kurztrip reagiert?
Mit einem megamäßigen Kurssprung von 15,3% nach oben. Die Anleger waren einfach echt begeistert. Insidern zufolge hat Musk in China nämlich wichtige Zusagen bekommen, um eine fortgeschrittene Version des Autopiloten einzuführen. Dafür ging Tesla einen Deal mit dem Online-Giganten Baidu ein, der die Karten und die Navigation liefern soll. Für Tesla ist China ja ein super wichtiger Markt und zuletzt war die Konkurrenz dort auch echt stark, unter anderem auch deswegen, weil die schon fortschrittliche Fahrassistenzfunktionen hatten und Tesla da in China noch nicht die Genehmigungen zu hatte. Die neue Funktion, die Tesla jetzt einführen will, ist im Prinzip wie selbstfahrend, also das Auto erkennt auch Ampelsignale und beachtet Verkehrsregeln. können. Trotzdem muss der Fahrer aber immer eingriffsbereit sein. Also es ist noch nicht komplett autonomes Fahren. Es ist aber auf jeden Fall super für Tesla und zeigt den Anlegern mal wieder, dass Musk weiterhin vorne an der Innovationsfront mitspielen will. Deshalb auch das gute Aktienplus.
Und dann, Anne, sag uns doch noch schnell, wie ist die Wall Street insgesamt in diese neue Woche gestartet?
Getrieben von der Tesla-Aktie tatsächlich sehr positiv. Der Dow Jones und die Nasdaq schlossen mit einem Plus von 0,4%. Der S&P 500 legte um 0,3% zu. Neben Tesla griffen die Anleger auch bei Apple zu. Da gab es einen Plus von zeitweise bis zu 4%. Da gab es nämlich eine Analystenhochstufung und die Anleger hoffen darauf, dass Apple bald KI-Funktionen rausbringt fürs iPhone. Und trotzdem sind die Anleger aber weiter auf der Hut vor der Notenbank-Sitzung, die ja morgen ansteht. Und da wird es wohl neue Details geben, wie es mit den Zinsen weitergeht. Manche Analysten waren sogar schon davor, dass auch weitere Zinserhöhungen nicht komplett ausgeschlossen werden können. Heute werden aber erstmal die Quartalszahlen von Amazon, Coca-Cola, McDonald's und PayPal spannend. Also davon wird wohl auch die weitere Stimmung abhängen an der Wall Street.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man jetzt in 4 Edeka-Filialen in Bremen beim Einkaufen analog tindern kann. Das Konzept der Online-Dating-Plattform wurde jetzt raus aus dem Handy und rein in die frische Theke verlagert. Die Idee dazu hatte der Filialleiter Marco Jungnickel. Der war der Meinung, dass Supermärkte sowieso schon ein zu hektischer Ort geworden sind und die Menschen kaum noch miteinander reden, geschweige denn sich kennenlernen. Er hat es in seiner Ausbildung noch erlebt, dass im Supermarkt auch mal Kommunikation entsteht, also über das Entschuldigen Sie, wo steht hier eigentlich der Dosenmais hinaus? Auch heutzutage meint Jungnickel, dass viele eine gewisse Scheu vor Kontakt zu Fremden entwickelt haben. Nicht selten hätten sich früher, sagt er, zarte Liebesbande im Supermarkt und sei es über der Tiefkühlbox entwickeln können. You never know when you're gonna meet someone. Und dahin will Herr Jungnickel zurück. Wer also auf der Suche nach einem Partner ist, kann sich ab sofort in seinen 4 Edeka-Filialen einen pinken Einkaufskorb schnappen. Und damit signalisieren, man ist offen für ein Gespräch oder generell ein Kennenlernen im Supermarkt. Und vielleicht können sich ja die mit dem rosa Einkaufskörbchen einfach auch abends geballt bei Edeka treffen. Dann können nämlich die anderen, die normallos tagsüber ungestört einkaufen. Denn, naja, das soll es ja auch noch geben. Menschen, die bei Edeka nicht Erotik, sondern tiefgekühlte Erbsen suchen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein 9-jähriger Junge nach einem Möwenbiss selbst zu einer halben Möwe mutiert ist. Aber immerhin kann er nun ihre Sprache sprechen. Das, was Sie gerade hören, ist keine echte Möwe, sondern das ist der 9-jährige Cooper Wallace aus Derbyshire in England. Cooper und über 50 weitere Menschen konnten am vergangenen Sonntag ihr Talent, ihre besten Möwen-Imitationen beim Wettbewerb unter Beweis stellen. Im belgischen Küstenort Depane fand nämlich die alljährliche Europameisterschaft statt, die Europameisterschaft im Möwenschrein. Ja, ganz richtig verstanden. Dort kreischten die Teilnehmer, die aus aller Welt nach Belgien gekommen waren, wie Möwen um die Wette, um den Meistertitel. Cooper setzte sich, noch dazu in seinem gefiederten Kostüm, als authentischste kleine Möwe gegen all seine Konkurrenten durch. 3, 2, 1. Ganzen 92 von 100 möglichen Punkten, die Jurywertung erkreischte er sich nicht nur als Europameister, sondern auch als Junge, den das Publikum liebte. Die Kunst der Möwenschreie erlernte Cooper angeblich, nachdem er selbst von einer Möwe gebissen wurde, die sich auf sein Fischbrötchen gesetzt hatte. Die Veranstalter des Wettbewerbs und auch Cooper sollen den oft missverstandenen, den gefiederten Tieren der See eine Hommage. Denn was ist eigentlich nostalgischer als das Rufen, das oft einsame Rufen der Möwe? Neil Diamond übrigens hat der Möwe einen eigenen, einen liebevollen Film und ein tolles Lied gewidmet. Jonathan Livingston Seagull. Ich wünsche Ihnen einen federleichten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Lost on a painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there on a distant shore by the wings of dreams through an open door. You may know him. If you may there's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. While the sun god will make for your day sing as a song in search of a voice that is silent. And the one god will make